Als nächsten Redner haben wir Kurt Hurwig hier. Das Thema wird sein Sicherheit durch virtuelle Serverkontexte, wie man also einzelne Server einsperren kann, soweit, dass dann keine Exploits mehr großartig möglich sind. Ja, wie schaut's aus? Soweit. Kann es losgehen? Sag da mal, es geht dann los, soweit unser Redner hier fertig ist.
Ja, guten Tag, mein Name ist Kurt Hurwig, ich bin Vorstand der IQ Systemhaus AG in Saarbrücken und ich halte heute einen Vortrag über Sicherheit durch virtuelle Serverkontexte. Hier unten ist eine Webseite, da gibt es das Ganze runterzuladen, ist etwas kompliziert. Was wichtig ist, wenn man im Google danach sucht und gibt irgendwann mal V-Server ein, findet man es bei den ersten 40 Links nicht. Man soll also nach Virtual Server Context suchen oder Virtual Context, dann findet man die Seite. Ganz am Schluss kommt der Link nochmal. Ja, was erzähle ich heute? Erstens mal, was ist ein virtueller Serverkontext? Was sind die Vorteile gegenüber einer normalen Installation? Dann zeige ich ein paar Anwendungsszenarien auf. Ich erkläre ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Da wird es ein bisschen technisch. Dann noch ein kleiner Ausblick, was gibt es sonst noch an Technologien, die ähnliche Eigenschaften bieten. Und am Schluss eine Demonstration, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Ja, was ist ein virtueller Serverkontext? Das ist ein virtuelle Serverkontexte. Üblicherweise hat man auf einem Server mehrere davon. Das ist eine abgeschottete Umgebung auf einer physikalischen Maschine. Das heißt, ich habe eine physikalische Maschine und dort laufen mehrere Kontexte. Es gibt das Ganze in der IBM-Welt unter dem Stichwort Hardware-Partitionierung. Da kann man also sagen, meine Maschine, und da reserviere ich jetzt so und so viel Hauptspeicher, so und so viel Festplatte, so und so viel CPU für das so und so Betriebssystem und dann das gleiche für ein anderes Betriebssystem kann man machen. Bei virtuellen Serverkontexten ist es leicht anders, und zwar gibt es dort eine gemeinsame Benutzung der CPU, des Hauptspeichers und der Festplatte, und zwar auf Dateisystemebene. Auch also nicht irgendwie ein Image-Datei zu machen und sagen, okay, da greifst du jetzt drauf zu, sondern es geht wirklich auf Dateiebene. Gehe ich aber später noch genauer drauf ein. Ja, das Ganze ist GPL-lizenziert. Ist schon mal sehr gut. Und was auch wichtig ist, jeder Kontext hat eine eigene IP-Adresse. Das ist eigentlich das Unterscheidungsmerkmal, wie man auf die einzelnen Kontexte draufkommt, über die IP-Adressen. Will auch heißen, dass die Maschine dann von außen über mehrere IP-Adressen erreichbar sein wird. Wenn man also irgendwas hat, TDSL-mäßig und hat nur eine IP-Adresse, kann man das Ganze nicht nutzen. Zumindest nicht so einfach. Jeder Kontext startet auch seine eigenen Dienste. Das heißt, jeder Kontext braucht Speicher für die Anwendung, aber jeder Kontext kann unterschiedliche Versionen meiner Dienste verwenden. Und was auch noch? Jeder Kontext sieht nur seine eigenen Prozesse. Das heißt, wenn ich auf einer Maschine 5 Kontexte habe, dann sieht jeder Kontext nur seine eigenen Prozesse und eine gegenseitige Beeinflussung ist nicht möglich. Jeder Kontext hat auch seine eigene Benutzerverwaltung und jeder Kontext hat seinen eigenen Root. Das heißt, ich habe auf einer physikalischen Maschine mehrere Maschinen, wo ich mehrere Root-Benutzer anlegen kann mit unterschiedlichen Passwörtern. Das sind dann immer so kleine lokale Herrscher, was weiß ich, für den Mail-Server und einen für den Web-Server. Ja, welche Arten von Kontexten gibt es? Es gibt zum einen den Host-Kontext. Das ist der Kontext der Gastgebermaschine. Er hat Sonderrechte gegenüber allen anderen. Er darf zum Beispiel in andere Kontexte wechseln. Er darf Kontexte starten, er darf sie beenden. Und üblicherweise macht man diesen Kontext sehr klein. Man installiert also so gut wie keine Dienste drin. Und bei uns ist es so, dass normalerweise nur SSH läuft. Also Secure Shell, dass man von außen an die Maschine drankommt. Sonst läuft im Host-Kontext nichts. Grund dafür ist eben, dass er so mächtig ist und je weniger läuft, umso weniger kann er angegriffen werden. Die Gastkontexte sind die ganz normalen Kontexte für Anwendung und die haben keine Sonderrechte und diese Kontexte können auch nicht verlassen werden. Das heißt, wenn man einmal in dem Kontext drin ist, kommt man nicht mehr raus. Ja. Was hat das für einen Vorteil mit dem Host-Kontext und dem Gast-Kontext? Der Host-Kontext kann eben auf alle Gast-Kontexte zugreifen. Man kann das zum Beispiel verwenden, um Passwörter zurückzusetzen. Wir bieten also unsere Virtual Server auch an für Kunden und Kunden haben die Eigenschaft, dass sie hin und wieder ihre Passwörter vergessen. Und statt dann das Ding durchzubooten mit dem Rettungssystem und noch und nöcher, loggt man sich einfach im Hauskontext ein, gibt zwei Befehle ein, kann das Passwort zurücksetzen und der Kunde ist glücklich. Anderes Beispiel ist die Datensicherung, die ist auch recht einfach, weil der Hauskontext kann eben überall zugreifen. So, jetzt habe ich kein Bild mehr. Ist Laptop raus? Ja. Ja. Ja, trotzdem. Kurze Frage. Komme ich noch später drauf zu sprechen, ja. Gegenfrage? Na, andersrum. Es gibt jetzt übrigens die Pille für den Mann danach. Eine Pille danach für den Mann. Schon gehört? Nee, als Überbrückung. Ja, die ändert die Blutgruppe. Gut, aber es geht ja schon weiter. Ja. Was der Host-Kontext auch machen kann, er kann jeden Gastkontext starten und beenden. Das heißt, ich kann einen virtuellen Reboot machen. Wenn ich also aus irgendeinem Grund der Meinung bin, dass einer meiner Gastkontexte Unsinn macht, kann ich vom Host-Kontext aus sagen, weg damit. Und was man auch machen kann, Emergency Shutdown, hört sich bombastisch an, ja, so Marketingmaßnahme. Man kann das Ding einfach runterfahren, wenn man feststellt, dass er gecrackt wurde. Wenn man also irgendwie feststellt, einer unsere virtuellen Server-Kontexte wurde geknackt, fahren wir das Ding einfach runter, dann ist er weg. Macht da keinen Unsinn mehr. Schadensbegrenzung. Ja, was sind die Vorteile von Server-Kontexten? Naja, dazu muss man das jetzt noch ein bisschen, ich greife hier ein bisschen vor zu den Sachen mit den anderen Technologien. Also, was hier schön ist, ist, wir haben ein Sharing von RAM. Das heißt, alle Kontexte greifen auf das gleiche RAM zu. Und zwar insbesondere belegt, frei, Cache und Buffer sind identisch. Das heißt, ich habe in meinem ganzen Server nur einmal mein freies RAM, mein Festplatten-Cache und meinen Puffer. Das ist zum Beispiel bei User Mode Linux nicht so. Da habe ich dann in jedem meiner User Mode Linux, habe ich natürlich die Anwendung laufen, ich habe Festplatten-Cache, ich habe Puffer und freies RAM. Muss ich überall vorrätig halten, brauche ich hier nicht. Ja? Nein, es ist so wie, eigentlich sind das unterschiedliche Prozesse. Das heißt, so wie ein Prozess nicht auf das RAM vom anderen Prozess zugreifen kann, können die nicht drauf zugreifen. Theoretisch, ja. Ja, also sie laufen im gleichen Speicherbereich. Es ist also jetzt nicht so, dass der Speicherbereich abgeschottet ist. Ja, sie greifen auf die gleiche Festplatte dazu zu, und zwar nicht auf eine Image-Datei, sondern auf ganz normale Dateien im Dateisystem. Das heißt, alle Serverkontexte scheren sich die gleichen Inodes, den gleichen Festplattenplatz und so weiter. Ist alles gleich. Und die CPU auch. Es gibt also keine Zeitscheiden für individuelle Kontexte, sondern wenn einer zieht, dann zieht er eben. Es gibt da dann ein paar Möglichkeiten, das Ganze einzugrenzen, komme ich noch dazu. Ja, was ist noch ein Vorteil? Das Ding ist Setup in Minuten. Also ich habe es bei uns auf einer Maschine laufen, so ein Testrechner, das ist ein 233er. Da dauert es anderthalb Minuten, bis ich den Kram von so einer Standardinstallation rüberkopiert habe und dann ist das Ding nutzbar. Das heißt, wenn ich irgendwo einen neuen Server brauche, anderthalb Minuten und dann geht's. Wenn ich eine schnellere Festplatte drin hätte, wird es schneller gehen. Ja, natürlich leichte Interaktion von außen im Host-Kontext und was auch schön ist, leichte Migration auf andere physikalische Rechner. Ich kann meine Kontexte relativ einfach auf andere Rechner bringen. Nicht ganz so schön wie bei der VMware, wo ich wirklich das Ding 1:1 von SCSI auf IDE rüber kopieren kann, aber man kann es trotzdem relativ einfach migrieren. Ja, ein paar Anwendungsszenarien. Fangen wir mal an mit einem Webserver. Was man heutzutage viel hat, sind Virtual Host. Das heißt, viele Domains auf einem physikalischen Rechner. Ja, jeder kriegt sein eigenes Verzeichnis und seine eigene Domain, die auf den Rechner auflöst. Es wird gemacht. Das Problem hat man, in den Standardinstallationen läuft der Webserver meistens als ein Benutzer, und zwar als www.run. Und wenn man dann anfängt mit irgendwelchen CGI-Skripten oder mit PHP und so weiter, dann hat man immer die Probleme, dass eben alle Webauftritte mit der gleichen Benutzer-ID laufen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, das zu konfigurieren, aber ist nicht so richtig trivial. Und was natürlich auch schlecht ist, wenn der Kunde sagt, ich brauche jetzt aber die PHP-Version so und so, und ein anderer Kunde sagt, ich brauche aber jetzt die neuere, da habe ich schon verloren, kann ich nicht machen. Das kann man aber dann mit dem Virtual Server Kontext machen. Ich kann einfach jedem Kunden einen eigenen Webserver hinstellen. Gar kein Problem. Ein Kontext mit Apache hat sehr wenig Overhead. Also es sind weniger als 5 MB, was der an RAM zieht. Ob ich den Apache jetzt als Virtual Server laufen lasse oder in einem eigenen Kontext, ist also sehr wenig. Und ich kann natürlich den Apache vollkommen individuell konfigurieren für ihn. Und ich kann beliebige Anwendungen, beliebige Erweiterungen installieren. Ich kann dem PHP-Version so und so installieren. Ist alles kein Problem. Und was auch schön ist, der Kunde kann den Server selbst verwalten. Ich gebe ihm das Root-Passwort und sage, mach du nur. Wenn du es dir kaputt machst, repariere ich es dir nochmal. Kann man nochmal Geld verlangen. Ja. Manche wollen das. Die wollen alles selber machen. Ja, ein zweites Anwendungsszenario, das haben wir bei uns in der Firma. Wir bieten auch Kommunikationsserver an und da hat man das Problem, wenn man dann auf einem Rechner dann Fax installiert und E-Mail und Proxy-Zugang und File-Server noch drauf und noch und nöcher, dann hat man irgendwann mal so Nebeneffekte, dass also ein Programm das andere beeinflusst, aus welchen Gründen auch immer. Und was wir jetzt mittlerweile machen, jetzt muss ich mir noch einen Witz ausdenken. Okay. Danke. Ja, was wir heutzutage mittlerweile machen, ist, dass wir auf allen Servern einfach diesen Virtual Server Kontext installieren und jeden Dienst in einen eigenen Kontext. Das heißt, der Mail-Server läuft im eigenen Kontext, der Intranet-Web-Server im eigenen Kontext, der Samba läuft im eigenen Kontext und so weiter. Was hat das für Vorteile für uns? Wir haben größere Unabhängigkeit, dadurch, dass wir weniger Seiteneffekte haben. Wenn also der eine mit PAM zusammenläuft und der andere keine Lust auf PAM hat und der noch den Benutzer braucht und der andere andere Benutzer braucht oder am liebsten gar keine Benutzer, dann ist das problemlos machbar. Wir können das Ganze individuell installieren und individuell aktualisieren. Das ist sehr schön. Wenn wir irgendwo sagen, okay, es gibt ein Update vom Samba, können wir einfach einen zusätzlichen Serverkontext machen, indem wir den alten kopieren, machen in aller Seelenruhe das Update, können das Update ausprobieren und dann ruckzuck von dem einen umschalten. Ich sage einfach, du Kontext stopp, du Kontext start und schon ist das Update drauf. Ja? Was noch schöner ist, wenn es nicht geht, was ja auch mal vorkommen soll, mach du nochmal Schluss und du fährst nochmal hoch und es ist nochmal alles so wie vorher. Und vorhin schon erwähnt, leicht migrierbar auf andere physikalische Rechner. Ja, ach, das hatte ich ja schon erzählt. Gut, also neue Versionen kann man wirklich ausprobieren und auch auf dem System laufen lassen, ohne dass man irgendwo immer alles neu installieren muss. Es ist sogar möglich, dass man, was weiß ich, in dem einen Kontext eine SUSE drin hat, in dem anderen eine Debian, in dem anderen eine Red Hat. Das geht auch. Schon gemacht. Ja, noch ein Anwendungsszenario, Datensicherung. Der Host-Kontext kann auf alle Gastkontexte zugreifen. Das bedeutet, ich kann alle meine Kontexte zentral sichern und auch zentral zurücksichern. Ja?
Ja, das hat auch letztendlich eigentlich den Effekt, dass ich, was man eigentlich mit den dynamischen Bibliotheken ändern wollte, dass ich sozusagen für jeden Kontext auf meiner Festplatte immer wieder alle Bibliotheken mitliefern muss. Ich muss jede Einrichtung immer wieder für jeden Kontext einzeln machen. Ich muss keinen Umzug für jeden Kontext einrichten. Das ist eigentlich alles von 3 oder 4 Mal Aufwand dann einrichten.
Das ist korrekt, wenn. Wenn man das so sieht, es steht einem natürlich immer offen, alles in einem Kontext zu machen. Ja. Bei uns ist es so, wir machen halt eine zentrale Benutzerverwaltung über LDAP und vom Prinzip her sind alle Installationen identisch, was die Bibliotheken und so weiter angeht.
Ja, man hat ja trotzdem mehrfach daran
gemessen. Das ist korrekt, aber das kann man auch optimieren, komme ich noch dazu. Ja. Zurück zur Datensicherung. Ich kann alle meine Kontexte zentral sichern. Ich muss also nicht an 20 Server dran gehen und die alle sichern, sondern es liegt alles in einem Verzeichnis. Ich sichere das Verzeichnis komplett und habe alles gesichert. Und ich kann es auch zentral zurücksichern. muss also jetzt nicht in jedem meinem Server einen Streamer drin haben, sondern kann sehr komfortabel einfach sagen, okay, der Server wird jetzt mal zurückgesichert, wenn der Kunde sich irgendwas geschossen hat. Ja, setz dich mal dahin. Und ich kann auch hier öfters mal drauf drücken. Haben wir sonst nichts zu tun hier vorne. Ein toter Mannschalter oder so. Ja, gut. Und dann kommen wir zu dem interessantesten Thema, auch das, was hier jetzt vom Vortrag ist, ein sicherer Server. Lässt sich damit realisieren? Ja, was die Ausgangssituation, Sicherheitslücken lassen sich nicht vermeiden. Es gibt immer irgendwo irgendwelche Sicherheitslücken. Neulich mal nochmal in OpenSSL irgendeine Lücke drin gewesen. Und das heißt, wenn ich ein System habe, ich muss eigentlich immer aktuell halten, damit ich dort auf der sicheren Seite bin. Was ist das Problem? Hat einmal ein Angreifer mein System geknackt und Rootrechte erlangt, dann habe ich sehr schlechte Karten. Und zwar dann, wenn er ein sogenanntes Rootkit installiert. Wer hat davon mal gehört? Rootkit? Ja, ja. Das ist irgendwas wie, was man früher den Kindern erzählt hat, vom bösen schwarzen Mann. Das ist heutzutage das Rootkit unter den Administratoren. Wenn auf einem System ein Rootkit installiert wird, ja, hat man total verloren. Das Rootkit verändert alle möglichen Dateien, patcht den Kernel um und schwängert die Katze, macht die Milch im Kühlschrank schlecht. Zum Beispiel erscheinen bestimmte Prozesse vom Rootkit bei PS nicht. Gib PS ein, sehe nichts. Ja? Wenn irgendwo offene Ports sind, dass von außen jemand zugreifen kann, ich mache Netstat und sehe die Ports nicht. Wenn irgendwo Verzeichnisse sind, wo die Dateien des Rootkits drin ist, ich gebe LS ein und sehe die Verzeichnisse nicht. Die erscheinen einfach nicht. Das heißt, wenn mein System einmal mit dem Rootkit versorgt wurde, habe ich sehr schlechte Karten, das überhaupt zu bemerken und geschweige denn das Ganze nochmal runterzubekommen. Macht nicht wirklich Spaß. Und natürlich Hintertüren noch und nöcher drin von außen. Hab mal ganz lustige Sachen gesehen. Die lustigste fand ich eigentlich, dass einer die Printcap verändert hat. Und zwar so, dass ein Filter drin war, der das Ganze an die Bech weitergereicht hat. Das heißt, wenn man irgendwas ausführen wollte, muss man einfach das in eine Datei schreiben und die Datei auf dem Rechner drucken. Darauf muss man erstmal kommen. Drucken wir unseren Angriff mal. Ja. Ja, wie kann man das Ganze dann sicher machen mit virtuellen Serverkontexten? Erstens mal der Host-Kontext braucht keine IP, die von außen erreichbar ist. Bei uns läuft das Ganze auf dem Webserver und der Host-Kontext hat eine IP, die von außen nicht erreichbar ist. Erstens mal Paketfilter und zweitens privater Adressraum. Ja, das heißt, es ist von außen sehr schwer, überhaupt an das Ding ranzukommen. Im Host-Kontext laufen sehr wenige Dienste, bei uns wirklich sehr, sehr wenige Dienste. Da läuft nur SSH drauf und sonst nichts. Und der Host-Kontext kann auf alle Gast-Kontexte zugreifen. Ja, wer kennt das Programm Tripwire? Ah, da sind schon weniger. Tripwire macht Prüfsummen über alle möglichen. Naja, hätte man gar nicht gedacht. Ne? Das nächste Mal bringe ich so einen Reifen. Danke. War ich jetzt zu frech? Ja, Tripwire legt Prüfsummen von den Dateien auf der Festplatte an und da ist ja noch kein großer Zauber und dann kann man das Tripwire nochmal drüber laufen lassen, macht nochmal die Prüfsummen und sagt mir nachher genau, welche Datei sich geändert hat. Er überprüft die Prüfsummen, er prüft die Dateien, die Größen, die Zugriffszeiten, also alles, was in der Inode drin steht und so weiter. Und was wir machen das Ganze über die ganzen Systemdateien und über alle Konfigurationsdateien. Das läuft im regelmäßigen Abstand, praktisch dauernd. So, und wenn das Ding feststellt, dass irgendeine Datei verändert wurde, geht sofort eine Warnung an uns raus. Ja? Und, na gut, Tripwire kann ich natürlich auch im ganz normalen Server installieren, aber welches Problem habe ich? Wenn ein Angreifer das System geknackt hat und hat so ein bisschen Ahnung, sucht er nach Tripwire. Und Tripwire hat auch so schöne Optionen, aktualisiere Datenbank. Und dann sehe ich halt nicht mehr, dass sich was geändert hat. Ja, das ist das Henne-Ei-Problem. Aber hier über den Host-Kontext habe ich das Problem nicht. Ein Angreifer, der mir einen Gastkontext geknackt hat, kommt nicht an die Tripwire-Datenbank dran, weil die außerhalb seiner Reichweite liegt. Und dort läuft auch das Tripwire, das stellt das fest. Und wenn ich das Ding richtig scharf geschaltet habe, fährt er den Server runter. Also den Gastkontext. So sieht's aus. Ja, also ein Angreifer kann in der Regel nicht verhindern, dass die Änderungen vom Host-Kontext bemerkt werden. Also die einzige Chance, die er hat, ist, dass er den Host-Kontext auch noch knackt. Dazu muss er erstmal wissen, dass es das gibt. Okay, es gibt jetzt hier, wenn ich fertig bin, 150 Leute, die es wissen. Aber ja, ihr müsst dann noch die IP-Adresse wissen und das Root-Passwort und sowieso. Also so leicht kommt man da nicht dran. Und dann müsst ihr sowieso von dort, von der DMZ, erstmal in unser Intranet und nochmal zurück, weil nur von dort ist der Zugriff erlaubt. So sieht's aus. Ja, was ist auch das Schöne dran? Ich habe eine sehr leichte Analyse meiner Dateien. Wenn ich ein normales System infiziert habe, ja, kann ich ja nichts mehr machen, weil ich potenziell ein Rootkit drauf habe. Über den Virtual Server Kontext ist das kein Problem. Ich mache einfach ein Diff drüber. Dann sehe ich, was geändert wurde, was neu installiert wurde und kann auch schauen, was der denn so gemacht hat und kann das Ganze auch relativ schnell wieder reparieren, wenn ich gesehen habe, was kaputt ist. Ja, was ist noch schön? Die Gastkontexte können nice ausgeführt werden. Ja, ich habe am Anfang gesagt, dass die CPU geteilt wird und ja, dass jeder Kontext, wenn er will, so viel CPU kriegt, wie er bekommt. Das kann natürlich jetzt ein Angreifer machen, er kann eine sogenannte Forkbombe starten. Das ist ein Programm, was einfach immer wieder Prozesse startet und damit den gesamten Rechner lahmlegt. Ja. Unter Linux, wie ist das? Wie oft ist der Kontext-Switch unter Intel Linux normal? 100 Mal pro Sekunde, stimmt's? Bei Alpha 1024, bei Intel ist es glaube ich 100 Mal pro Sekunde. Das heißt, wenn 400 Prozesse auf meinem Rechner laufen, kriege ich alle 4 Sekunden so ein bisschen Rechenzeit. Natürlich ein bisschen blöd, wenn man als Root dann irgendwas beenden will. In Gastkontexten ist es so, ich kann erstmal alle Prozesse, die laufen, nice ausführen, sprich mit niedriger Priorität. Und ich kann über eine Option dem Scheduler sagen, dass alle Prozesse eines Kontextes wie ein Prozess laufen. Das heißt, wenn ich 5 Kontexte drauf habe und die sind alle wild geworden und machen Prozesse wie blöd, dann logge ich mich als Root ein, kriege immer noch ein Fünftel der Rechenzeit und kann die Systeme in aller Seelenruhe beenden. Ja, das macht Spaß. Für die, die es genau wissen wollen, ich kann ein U-Limit für den gesamten Server machen. Ich kann ein Prozesslimit machen, RAM-Limit und so weiter. Ich kann also U-Limits vergeben. Ja, was ist noch schön? Der Root in einem Gastkontext. Ich habe gesagt, ich kann auf einer Maschine viele Roots haben, aber das sind nicht richtige Roots, das sind nur so Root-Lite-Versionen. Er darf zum einen kann an der IP-Konfiguration nichts drehen, er darf die IP-Adresse nicht verändern, er darf die Routen nicht verändern, er darf die Paketfilterregeln nicht ändern. Ist in der Regel auch das, was man haben will. Ich weiß gar nicht, weiß einer, was 1 und 1 macht? Da hat man ja auch seinen eigenen Server mit Root-Rechten, wenn man dort die IP ändert. Keine Ahnung. Also hier ist so, man darf es einfach nicht. Ja? Kriegt Permission denied. Man darf keine Kernel-Module laden. Ja? Und man darf keine Device-Nodes erstellen. Das heißt, wenn ich will, dass der Kontext nicht auf den Streamer zugreift, dann lösche ich einfach die Device-Node und der Kontext kann die Device-Node nicht mehr erstellen und damit niemals auf den Streamer zugreifen. Und er darf keine rohe IP-Pakete erstellen, also die RAW-Schnittstelle ist gesperrt. Was daran schade ist, das wird auch benötigt, um Ping-Pakete zu erzeugen. Naja, also er kann da nicht pingen, aber wenn man rohe Pakete erstellen kann, kann man eben beliebige Absenderadressen einstellen, deshalb ist das gesperrt und die Uhrzeit verstellen. Ja. Gut, ich sag mal, das sind alles Sachen, die eigentlich ein Kunde auf seinem Webserver nicht machen sollte. Das wird von uns eingestellt und passt und der hat dann nicht dran rumzudrehen. Ja, anderes Anwendungsszenario ist ein Honeypot, ja, so ein Honigtopf, also ein Lockvogel für Cracker. Warum macht man sowas? Oder was ist das? Ja? Ich stelle einfach ein System, sag ich mal, SUSE, Retter, Debian, Standardinstallation, ohne irgendwelche Updates. Tück. Nochmal. Ha. Dankeschön. Nachher in der Bewertung, wie war der Vortrag? Ach, super. Er hat immer wieder das Laptop angegriffen. Ja. Honeypots, warum stellt man die auf? Ja, die wichtige Sache ist, kenne deine Feinde. Man will ja wissen, werde ich angegriffen? Versucht gerade einer bei mir reinzukommen. Und natürlich, wenn man ein System hat, was ein paar Sicherheitslücken drin hat, ist das ein System, wo ein Angreifer natürlich als erstes drauf geht. Ja, Weg des geringsten Widerstandes. Suche ich mir eine funkelnagelneue Distribution mit allen Updates raus oder so eine etwas ältere, die noch so da rumkreucht und fleucht. Ja. Und das Schöne ist, man kann dann zugucken, was der macht. Erstens mal wird man benachrichtigt, sobald einer dann anfängt rumzuspielen, und zweitens kann man zugucken, was er macht. Ja. Was kann man damit darüber lernen? Man kann die Vorgehensweise erkennen, über welche Dienste versucht er reinzukommen. Versucht das über SSH, versucht das über ein Apache, versucht das über den Bind oder sonst was. Ich sehe damit auch den Stand der Technik, was denn die Cracker heutzutage so drauf haben. Manchmal auch ganz lustig, so, ist der schon 2 Jahre alt. Die Leute kommen bei uns auf den Server mit allen möglichen Sachen an. Ich kann die IP-Adresse des Angreifers protokollieren. Und eine meiner liebsten Sachen, versuchte Passwörter werden mitprotokolliert. Bei unseren Servern laufen hin und wieder SSH-Server, die nichts anderes machen, als die Passwörter mitzuschreiben, die eingetippt werden. Ja, oder Telnet-Server, das ist auch lustig, ein Telnet-Server, und dann gucken wir mal, was die Leute so eintippen, so als Passwörter. Ja, und wenn die dann verdächtig ähnlich sind zu den richtigen Passwörtern, dann weiß man, dass es wieder Zeit ist, die Passwörter zu ändern. Ja, so Scherze kann man machen. Man kann das Ganze sehr leicht analysieren und man kann die Analyse auch online machen. Es ist also nicht so, dass ich mein System habe, irgendwann merke ich, huch, es macht nicht mehr das, was ich wollte. Und dann muss ich dann über die Festplatte drüber gehen und schauen, sondern ich kann, während der dran rumspielt, kann ich da zugucken, was er macht und was er gerade so ändert. Ganz nett. Und natürlich, was auch wichtig ist, die Honeypots kann ich vor Missbrauch schützen. Ich kann zum Beispiel eine Bandbreitenbegrenzung machen für den Server, ich kann Paketfilter machen und wenn es zu hart wird, kann ich das Ding runterfahren. Das heißt, wenn die Leute anfangen, dort irgendwelche Denial-of-Service-Attacken von diesem Server aus zu starten, wenn sie ihn geknackt haben, kann ich sagen, so, Schluss mit lustig, soweit und nicht weiter. Ja, und dann noch das letzte oder vorletzte Anwendungsszenario, Hardware-Sharing, hatten wir gerade neulich gemacht. Und zwar, Hardware ist aus allen Kontexten erreichbar, sofern die Device-Inodes existieren. Und ein Beispiel, was wir jetzt gerade gemacht haben, wir haben ein System SUSE 7.3 mit Amanda, das ist eine Datensicherungssoftware, und wir wollten das Ganze aber mal umsetzen auf Debian mit AF-Backup. So, das Problem war, AF-Backup für die 7.3 hätte ich extra kompilieren müssen und die Amanda rüber wäre kein Thema, aber die SUSE 7.3 war fertig konfiguriert und es musste alles laufen. Was haben wir gemacht? Einfach 2 Kontexte hochgezogen. Und, naja, die Amanda sichert nachts und tagsüber kann ich die ganze Zeit am Stream herumspielen mit einem Debian-System auf der gleichen physikalischen Maschine. Macht die Sache für uns recht einfach. Und das Ganze wird jetzt ausprobiert und wenn das sauber läuft und auch sauber alles zurückgesichert werden kann, werden wir dann mal umschalten. Ist ganz nett. Ja, gut. Das war die erste halbe Stunde. Jetzt gehen wir langsam ans Eingemachte. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze ist ein Kernel-Patch. Das heißt, ich muss mir einen Kernel selbst bauen, um das Ganze nutzen zu können. Es gibt allerdings auf der Projektseite fertig gebaute Kernel, sind sogar 2.4.20er. Brauchen wir also nicht selber zu machen. Und dazu kommen noch User-Space-Anwendungen, die ich brauche, um das Ganze zu verwalten. Die gibt es als RPM-Paket und als TAR und natürlich auch im Quellcode. Leider nicht als Debian-Paket. Ja, das Ganze ist aufgebaut aus mehreren Programmen. Das erste Programm kennt wahrscheinlich hier jeder, zum Beispiel viele, ChangeRoot. Was macht ChangeRoot? ChangeRoot beschränkt einen Prozess auf ein bestimmtes Verzeichnis. Ich kann ein Verzeichnis definieren und sagen ChangeRoot, Befehlname, der Befehl wird gestartet und dieses Verzeichnis, was ich angegeben habe, ist für diesen Prozess das Root-Verzeichnis, also das Wurzelverzeichnis. Und das bedeutet auch, dass er dort nicht rauskommt. Er ist also praktisch in diesem Verzeichnis gefangen. Das ist ein Sicherheitskonzept, was es gibt seit 12.000 Jahren. Wird sehr gern verwendet für FTP-Server, für CGI-Skripte. Der Postfix kann auch in der ChangeRoot-Umgebung laufen. Ist eine sehr feine Sache. Ja, aber was ist der Nachteil? Man kann natürlich in der ChangeRoot-Umgebung immer noch alle anderen Prozesse sehen. Ja, und auch noch andere lustige Sachen machen. Deshalb gibt es noch ein zweites Programm, das ChangeBind. Damit kann ich einen Prozess auf eine IP-Adresse beschränken. Kannst du IP hingehen und sagen, Apache, du startest jetzt, aber nur auf diese IP-Adresse. Und dann darf dieser Prozess sich nur an diese IP-Adresse binden und auch nur von dieser IP-Adresse Datenpakete verschicken. Selbst wenn der Prozess ein Bind an die 000 macht, also an alle IP-Adressen, wird er trotzdem eingeschränkt auf diese eine IP-Adresse. Kann man sehr schön sehen. Also man startet in Apache mit einer ganz normalen Standardkonfiguration mit ChangeBind und man sieht, dass er trotzdem nur auf einer einzigen IP-Adresse lauscht. Dann gibt es noch den ChangeContext. ChangeContext, wenn ich das auf einen Prozess loslasse, dann sieht der Prozess nur noch seine eigenen Kindsprozesse. Sprich, keine anderen Prozesse mehr, die auf diesem Server laufen. Und ja, das Schöne ist, wenn ich die anderen Prozesse nicht sehe, kann ich es auch nicht beeinflussen. Und nicht sehen bedeutet auch, dass ich wenn ich sie nicht sehe, bedeutet das auch, ich kann sie nicht mit Kill abschießen oder so oder in Brock rumgehen und schauen, welche Dateien geöffnet sind, geht alles nicht. Das heißt, jeder Kontext, der hier läuft, hat seine eigenen Prozesse, kann nur auf seine eigenen zugreifen, alle anderen sieht er nicht und kann sie auch nicht beeinflussen. Das Change Context. Dann gibt es noch Reduce Cap. Damit kann ich die Capabilities einschränken. Capabilities sind einzelne Root-Rechte. Es gibt Capabilities für Kernel-Module laden, für Dateisysteme mounten, für die Uhrzeit zu stellen, für beliebige IP-Pakete zu erzeugen und noch vieles mehr. In User-SRC Linux include Linux Capability.h sind die alle definiert. Kann man sich mal anschauen, was dort möglich ist. Und mit dem Reduce Cap kann ich jedes einzelne dieser Rechte unwiderruflich aufgeben. Ich kann also sagen, so, ich will jetzt nicht mehr das Recht haben, Kernel-Module zu laden. Ich will jetzt nicht mehr das Recht haben, mich an beliebige IP-Adressen zu binden. Oder Dateisysteme zu mounten. Das Recht kann ich aufgeben und krieg's dann auch niemals wieder. Das heißt, es ist dann weg für diesen Prozess. Ja, und wie das Ganze dann hier funktioniert, so ein V-Server, das ist eigentlich eine Verknüpfung dieser, wie viel waren es, 4 Programme zu einem runden Ding. Und damit das Ganze etwas einfacher ist, gibt es noch ein passendes Programm, das heißt V-Server. Und dann kann ich alles auf einmal machen, ohne dass ich jetzt sagen muss, okay, du bist in dem Verzeichnis und beschränk dich mal auf die IP-Adresse und gib diese und jene Rechte auf. Das geht alles automatisch. Ich brauche einfach nur eine Konfigurationsdatei in etc/v-Servers. Die muss genauso heißen wie mein V-Server plus.conf. Und das ist jetzt mal ein Ausschnitt von so einer Datei. Es gibt noch einiges mehr an Optionen, aber das sind mal die wichtigen, die man braucht, um so ein Ding laufen zu lassen. Das erste ist IP-Root. Das ist die IP-Adresse der Maschine. Einfach mal eine genommen von uns. Man kann zusätzlich noch Broadcast einstellen und Netzwerkmasken und so weiter. Dann das Device. Da gebe ich an, über welches Device diese IP-Adresse gehen soll. Rein technisch gesehen funktioniert das Ganze über IP-Alias. Dann der Hostname. Wirklich das, was die Maschine als Hostname hat. Kann sie auch nicht ändern. Und der Domainname, das ist der NIS-Domainname. NIS, Yellow Pages, Domainname. Dann kommen ein paar Flags. Das erste Flag Lock bedeutet, dass der Kontext selbst keine Kontexte mehr erzeugen darf. Sinnvoll. Dann NPROC, das bezieht sich unten auf das U-Limit. U-Limit minus H minus U1000 bedeutet, dass man maximal 1000 Prozesse erzeugen darf. Und mit dem NPROC bedeutet das, dass dieses U-Limit für den gesamten Server gilt. Das heißt, für alle User in diesem Server. Ich darf also maximal 1000 Prozesse erzeugen. SCAT, das ist die Anweisung an den Scheduler, dass er alle Prozesse dieses Kontexts wie ein Prozess behandeln soll. Das, was ich vorhin erzählt habe. Dass also, wenn dort 400 Prozesse laufen, dass er dann trotzdem nur bei 5 Servern ein Fünftel der Rechenzeit bekommen. Und nicht eben 399 400stel oder so. Und zum Schluss noch Fake Init. Fake Init bedeutet, dass er in diesem Kontext init wieder starten kann. Das wird relativ lustig gemacht. Es wird einfach init gestartet. Und dem init wird gesagt, dass er die Prozess-ID 1 hat. Ja? Wenn init nicht die Prozess-ID 1 hat, dann macht er was anderes, als wenn er die Prozess-ID 1 hat. Und mit Fake Init kriegt er die Prozess-ID 1 und freut sich und bootet das System ganz normal hoch. Ja, das U-Limit habe ich schon erzählt. S-Caps, damit kann ich zusätzliche Capabilities angeben. Und zwar sind das jetzt diese, die er trotzdem bekommen soll. Und jetzt weiß ich auswendig nicht. Im Linux-Magazin 1.2003 sind die mal alle erklärt. Ansonsten auf der Homepage sind sie auch erklärt. Da kann ich zum Beispiel sagen, okay, dieser Kontext soll die Uhrzeit stellen dürfen. Oder dieser Kontext soll rohe IP-Pakete erstellen dürfen oder mounten oder sonst was. Kann ich hier individuell dazu schreiben. Und was wir noch haben, onBoot gleich yes. Wenn ich das definiere, dann wird beim Booten dieser Kontext automatisch gestartet. Gibt also ein Init-Skript, was dann ausgeführt wird und automatisch alle Kontexte, die onBoot stehen, werden gestartet. Ja, es fällt mir auch gerade was ein. Sekunde mal. Kann ich auch gleich machen. Nein. Ah ja. So ja nicht. Ja, V-Server nimmt drei Befehle an. Mit Start starte ich einen neuen Server. Mit Enter kann ich einen Server betreten. Wenn er noch nicht läuft, wird er automatisch gestartet und mit Stop beende ich einen. Was bedeutet das in der Praxis? Ich sage V-Server Mail Start und schon startet mein Mail-Server. Dann kann ich V-Server Mail Enter machen und bin in meinem Kontext drin und kann wirken. Ja, dann gibt es noch ein paar Tools drumherum. Das erste ist V-Server Start. Sagt mir den Status aller laufenden Kontexte. Werde ich gleich noch zeigen. Sieht man also, wie viel RAM die verbrauchen, wie viel CPU sie schon verbraucht haben, seit wann sie laufen und so weiter. Dann gibt es VPS. VPS ist einfach ein PS in allen Kontexten. Wenn ich einfach mal wissen will, wie viele Apaches laufen denn jetzt hier so rum, kann ich das mal machen. VTOP, wenn die Maschine irgendwo bei 100% CPU ist und ich wissen will, wo läuft das Ganze, VTOP, kriege ich einen Top eben in allen Kontexten angezeigt. Ja, und dann die Frage hier vorne. Wie sieht das denn aus mit den ganzen Bibliotheken? Das muss ja alles doppelt und dreifach. Und wenn ich 20 drauf habe, 20-fach. Und wenn ich 1000 drauf habe, 1000-fach installiert werden. Genau dafür gibt es VUnify. VUnify bestimmt einfach in mehreren Kontexten identische Dateien. Und, wenn es denkt, okay, sind identisch, ersetzt er sie durch einen Hardlink. Das bedeutet, eine Datei wird gelöscht, die andere kriegt einen Hardlink. Und es wird auch noch das Immutable Flag gesetzt, damit der Kontext die Datei nicht ändern darf. Ja, das Einzige, was er dann noch darf, ist, er darf die Datei löschen und durch eine neue ersetzen. Aber er darf die Datei nicht ändern. Ja, was heißt das in der Praxis? Man hat einfach einen Kontext, so als Default-Kontext, den man immer verwendet. Und alle anderen werden mit dem unifiziert, wie es auf Neudeutsch heißt. Das Ganze wird selbstverständlich nur gemacht für Programmdateien und Bibliotheken. Ja, wäre ja schlecht, wenn man die Konfiguration nicht mehr ändern kann. Und damit er eben weiß, was sind Programmdateien, was sind Bibliotheken, befragt er eben den RPM. Also das VUnify läuft zurzeit nur mit RPM zusammen. Das heißt, wenn ich mir eine Debian rein installiere, kann ich das Tool nicht nutzen. Ja, und was bringt das? Eine Red Hat-Vollinstallation, die so 2 GB hat, schrumpelt zusammen auf mager 38 MB. Man muss. Du kannst auch den löschen, dann passt halt nichts mehr auf der Maschine. Also einmal muss ich es natürlich mindestens haben, ist klar. Ja, aber dann kann ich mir 20 Server draufziehen und jeder von denen braucht 38 MB. So viel brauchen die Dinger bei uns nicht, weil wir haben immer Minimalsystem. Danke. Installiert. Ja. Und was gibt's noch? VRPM. Das installiert RPM-Pakete gleichzeitig in mehreren Kontexten und unifiziert die gleich noch mit. Habe ich also sehr wenig Aufwand. Ja, das Ganze ist natürlich jetzt nicht nur wunderbar toll, sondern es gibt auch Grenzen. Die erste Grenze ist, ja, jeder Server benötigt eine eigene IP. Ja, hört sich banal an, aber über TDSL kann ich es nicht nutzen. Ja, oder wenn ich irgendwo halt wirklich nur eine IP habe, brauche aber mehrere Dienste, kann ich es nicht nutzen. Kann natürlich ein bisschen rumzaubern mit privaten Adressraum und Reverse-Proxies oder Port-Forwarder, aber nicht so schön. Am besten ist, wenn jeder seine eigene IP hat. Localhost selbst ist auch nur beschränkt möglich. Insbesondere darf sich kein Gastkontext an Localhost binden, weil auf der Maschine gibt es nur einen Localhost. Ist ja nur eine Maschine. Der V-Server schreibt das zwar automatisch um auf die eigene IP-Adresse, aber mit manchen Programmen gibt es noch Probleme. Und einen recht einfachen Trick kann man machen. Man geht einfach in die Datei etc/host und trägt dort für localhost nicht 127.0.0.1, sondern einfach die IP-Adresse der Maschine ein. schon geht's. Eine andere Grenze ist Festplattenquote. Gibt es zurzeit nur als Patch, noch als Patch. Wird wohl hoffentlich irgendwann mal einfließen in den Standard-Patch. Das heißt, wenn ich meine Kontexte begrenzen will auf eine bestimmte Festplattenkapazität, muss ich dann noch einen Zusatzpatch einspielen. Und die Ressourcenbegrenzung, also CPU, lässt sich schon irgendwo einschränken, aber auch nicht so richtig toll, insbesondere wenn ein Kontext anfängt, auf der Festplatte rumzurödeln, wie blöd. Ja, der lässt dann 20 Bonnies laufen, geht meine Festplatten-IO dahin und dann ist das System auch ein bisschen schleppend weg. Dasselbe natürlich bei IP. Wenn der anfängt, Pakete zu verschicken, wie blöd, ist es einfach so. Womit man sich da ein bisschen behelfen kann, ist mit Quality of Service und der ab 2.4.20 kann der Kernels. Kann man sagen, okay, von dieser IP-Adresse bitte nur diese und jene Bandbreite. So und so viele Pakete. Das sind so ein bisschen die Grenzen. Dann zu ähnlichen Technologien. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die VMware. Was macht die? Die emuliert einen kompletten PC inklusive der Hardware und BIOS. BIOS zählt auch zum Hardware, also alles drumherum. Wenn man die VMware startet, sieht man wirklich so eine Einschaltmeldung vom PC im Fenster. Und dann kann man dann beliebige Betriebssysteme installieren. Wie funktioniert das Ganze rein technisch gesehen? Es werden kritische Assembler-Befehle ersetzt durch eine Emulation und unkritische Befehle laufen normal. Das heißt, ihr geht wirklich hin, schaut nach, der Befehl ist jetzt aber böse, auf IO-Ports zugreifen oder irgendwas machen, die werden emuliert und alle anderen laufen native durch. Ja, was hat das für Vor- und Nachteile? Vorteil ist natürlich ganz klar, ich kann nicht Linux-Betriebssysteme installieren. Weil man sich natürlich ehrlich fragen muss, wieso will ich das? Ja, gut. Aber ich könnte zum Beispiel auch andere Kernel installieren. Ich kann mir einen Entwickler-Kernel drauf machen oder einen älteren Kernel. Und zweiter Vorteil ist, Gastsysteme sehen immer die gleiche Hardware. Also mit der VMware wirklich hingehen, hat ein SCSI-System mit einer 3COM-Netzwerkkarte und kopiert das Image 1:1 rüber auf eine andere Maschine mit einer IDE-Festplatte und einer Intel-Netzwerkkarte. Ist egal, es merkt nicht mal, dass sich was geändert hat. Ja, aber VMware hat auch Nachteile. Zum einen ist sie etwa 20% langsamer, hängt natürlich stark davon ab, was sie macht. Die 20% kommen irgendwie von der CT, die da mal im Benchmark drüber laufen gelassen haben. Und es gibt kein Sharing von Festplatten und RAM. Bei der VMware muss ich eben sagen, diese VMware kriegt 128 MB und da sind die weg. Punkt. Und ich muss sagen, du kriegst so und so viel Festplattenplatz, 1 Gig und da ist der Platz weg. Kann von anderen nicht mehr genutzt werden. Habe ich bei dem Virtual Server Kontext nicht. Andere Technologie, User Mode Linux. Ja, die Experten, ich muss zugeben, habt ihr noch nicht so oft ausprobiert, also eigentlich gar nicht. Nur gelesen, was er kann. Ich hoffe, ich erzähle nicht zu viel Unsinn. Also ich kann Linux-Kernel als Benutzer starten, muss dann auch angeben, wie viel RAM ich dem Ding geben will und ein Festplatten-Image muss ich ihm geben, das heißt, dort ist auch das RAM und die Festplatte weg. Korrekt? Ja. Natürlich kann ich einen eigenen Kernel da machen, ne, auch mit anderen Versionen. Das ist dann ein Vorteil. Also User-Mode Linux, auch ganz nett. Ja. Werde sofort alles zu Hause wegschmeißen und nur noch User Mode Linux machen. Ja, was gibt es da noch? Es gibt Virtuozo, oder wie es ausgesprochen wird. Das ist eigentlich die gleiche Technologie und wird auch von einigen kommerziellen Webhostern angeboten, habe ich schon gesehen. Irgendwo so V-Server, die neue Generation des bla 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 bla. Gibt es also für kleines Geld Root-Rechte auf einem Rechner und das ist auch mit so einer Sache realisiert. Da sind also auf einer Maschine, was weiß ich, wie viele 100 Systeme drauf und jeder hat eigentlich die volle Leistung. Man befindet sich aber auf dem gleichen physikalischen System. Für die meisten Anwendungen reicht das, also für einen Webserver vollkommen unkritisch. Wenn natürlich jeder seinen Counter-Strike-Server laufen lassen will, bisschen schwieriger. Ja, gut. Fragen kommen später. Erstmal noch die Demonstration. Damit man sieht, was ich da so erzähle. Wo bin ich? Hier bin ich. Kann man das sehen? Bis hin, ja. Ich bin jetzt hier auf einer Maschine, bin ich noch drauf, ja. Also eine Maschine bei uns in der Firma und ich bin jetzt hier in dem Host-Kontext. Kann mir jetzt den Status angeben lassen. Das sind also, so sieht das aus. Was haben wir hier? Kontext 0, das ist der Host-Kontext. Ja, hier ist der Root-Server. Uptime 2 Tage, 6 Stunden, ja. Aber die Maschine rebootet. Und ich sehe die User-Time, wie viel Zeit der schon verbraten hat. Also ganze 55 Sekunden. Und dann haben wir hier noch der zweite, das ist die Netzplatte, da ist ein Samba installiert und Backup, da wird Backup getestet. Der hat schon 1 Minute gebraucht, der Backup, und der andere 49 Sekunden. Und vorne dran sieht man Virtual Stack Size und Real Stack Size und Anzahl der Prozesse. Ich gehe mal noch kurz auf einen anderen Rechner. Nee, falsch. Da muss ich hin. Da ist ein bisschen mehr los. Ja. Da laufen ein paar mehr Sachen. Da ist auch noch ein älterer Patch, das ist Patch Version 6, glaube ich, die dort läuft. Mittlerweile sind wir bei 18. Dementsprechend steht hier teilweise auch ziemlicher Blödsinn. Ja, also irgendwo scheint dann mit der Uptime hier durcheinander gekommen zu sein. Aber das ist jetzt ein System, ja, was haben wir da? 256 MB RAM. Und dort laufen mehrere Webserver, mehrere Mail-Server. Also es sind 3 Mail-Server, CVS-Server, FTP-Server, 100.000 Proxys und noch ein paar Apaches laufen da rum. Und man sieht jetzt, ja, das ist User-Time und Sys-Time, die haben sehr wenig gezogen und das ist der Speicher. Man sieht also die Maschine hier, der geht es richtig blendend. Ja, wenn man hier sieht, was sie noch frei hat, 31 MB frei. Ja, also der geht es richtig gut. Ja, zurück. Jetzt habe ich gesagt, man kann so einen Dienst relativ schnell installieren. Kann man. Und zwar im Unterverzeichnis V-Servers. Da befinden sich die ganzen Verzeichnisse innerhalb dessen, deren die virtuellen Server installiert sind. Ich habe gerade vorhin, wie man an der Uhrzeit sieht, noch ein neues gemacht, Vortrag. Das habe ich vorhin erzeugt. Und das hat 1,5 Minuten gedauert zu kopieren. Ist halt keine schnelle Platte. Und jetzt muss ich nur kurz nach etc V-Servers gehen und die Default-Konfiguration nach Vortrag-Konfiguration kopieren. So, gut. Jetzt brauchen wir eine IP-Adresse in diesem Netz. Sag mal eine Zahl. Wie viel? 0. Null ist keine Zahl. 258, sehr gut. Also, ich nehme jetzt mal 42 in der Hoffnung, dass die IP-Adresse frei ist. Hostname. Ups. So. Bei uns sind die Rechte, der kriegt hier gar nichts. Also, das ist das jetzt, was aktiv ist. ETH 0, das passt. Probieren wir es mal noch schnell aus. Ping. 240 ist frei. So. V-Server, Vortrag, na, Start, Vortrag ist not running, New Security Context ist 4, zack, das Ding läuft. Ja, man sieht es, er läuft jetzt seit 7 Sekunden. Und dann gehen wir mal rein. Boom, bin ich drin. Dann muss ich etc SSH, SSHD-Config, den SSH ändern. Und das ist eine Änderung, die ich machen muss. Ich muss die IP-Adresse einstellen, auf den der SSH lauscht. Sonst meckert er rum, dass er sich nicht an alle binden darf. Der ist ja etwas pingelig. So. Dpackage reconfigure SSH. Bla 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 bla. Ja, man sieht, die Maschine sind 233er. Der war halt noch so übrig. Der muss dann die 20 Server beherbergen zum Testen. Ja, also die ganzen schnellen Maschinen werden für Counter-Strike verwendet. Also vollkommen klar. So. Gut. So viel dazu. Ich bin nochmal draus. draußen und dann kann ich SSH auf die Maschine machen. Na gut, glauben wir es mal, dass das ist. Ah ja, da war noch was. Passwort vergessen. So. Also so ändert man das Passwort wieder, wenn der Kunde sein Passwort vergessen hat. Habe ich ja gesagt, das geht schnell. So, jetzt bin ich hier im Vortrag drin. Ja, kann mir die IP-Konfiguration ansetzen. So, und jetzt sage ich, okay, ich hätte jetzt aber mal gerne eine andere IP-Adresse, zum Beispiel die 258. Also vielleicht sollte man das Interface noch angeben. Ja, anderen Host, okay. Also 251 und ich kriege hier Permission denied. Ja, das heißt, ich darf einfach nicht irgendwelche Sachen machen, aber ich kann natürlich jetzt hier hingehen, ja, und sagen, okay, ich bräuchte jetzt mal so ein Apache. So, gut. Also laden wir uns mal den Apache kurz runter. Working, working, working. Ja, vielleicht hätte ich irgendwas kleineres, Thumber oder so. Ja, ja, kann man gleich machen. Ja, jetzt kommt also Apache bei. Was ist denn los? Das Internet heute wieder. Heute hat es keine Lust. 24K, yes, das ist man. Erschreckend, erschreckend. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa. Ja, es wird live vorgeführt alles. Zack. Also Samba geht schneller zu installieren. Drei Tage später. Gut, also am Schluss läuft der Apache dann hoffentlich irgendwann, wenn er fertig wird. Alle hopp. Configuration failed. HTTP could not be served. Ja, da ist es. Could not determine the server's fully qualified domain name using 127.0.0.1 for server name. Das habe ich schon erzählt. 127.0.0.1 darf er nicht nehmen. Was muss man machen? Das habe ich schon gesagt. Kleiner Trick. In der etc-host eintragen und so weiter. Gut, die Zeit drängt. Also man kann das Ding starten, es funktioniert. Machen wir mal ein vtop, was hier so läuft. Ja, da läuft nicht wirklich was. Gehen wir mal, also das ist nicht spannend, gehen wir mal auf die andere Maschine. Da läuft wenigstens was. So. Ja, da läuft was. Was läuft da? Top. Okay, da läuft so ein bisschen HTTP läuft rum und Java, ja, wir haben auch Java bei uns laufen und so weiter. Das läuft wahrscheinlich gerade einer bei uns auf den Webseiten rum. Gut. Okay, damit bin ich soweit mit meinem Vortrag am Ende. Dann blende ich mal kurz noch die URL ein. Und stehe bereit für Fragen.
Du hast vorhin gesagt, dass man mehrere Distributionen drauf installieren kann.
Ja.
Das stimmt ja eigentlich, da ist der Gießkörper dann nur eingeschränkt, also weil der hat ja schon sehr viel Dinge unterwegs. Die, also die hat keine Vorteile, weil ich das nicht so in der Wege sehe, ich bin
auch. Ja. Es ist so, das Debian installierst du ganz einfach mit, wie heißt das jetzt, Deb Bootstrap. Das haut in ein Verzeichnis eine komplette Debian rein und die kannst du dann nachher mit VServer Start einfach starten. Das heißt, du verwendest nicht den Standard Installer, sondern musst es reinhauen. Bei der Red Hat, für die Red Hat gibt es passende Skripte, da legst du die CD ein und entpackt die RPMs. Bei der SUSE kannst du bis zur 7 noch was mit JAST 1 in ein Verzeichnis installieren, JAST 2 kannst du nicht mehr. Und da war auch im Linux-Magazin 1/2003, meine ich war es, ein kleines Skript abgedruckt, was die passenden RPMs raussucht und auch in ein Verzeichnis installiert. Muss also gemacht werden. Ja. Sonst noch Fragen? Ja?
Kann man mit der Schnellfeld
läuft unter Linux. Nee. Keine Ahnung, BSD Jails habe ich auch mal nur in der Praxis gesehen, fand ich sehr schön, aber habe mich noch nicht genau damit beschäftigt. Ist ja auch ein Linux-Tag.
Lizenz?
GPL. Stand am Anfang, auf der ersten Folie. Sonst noch Fragen?
So, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, bedanke ich mich ganz recht herzlich. War sehr lustig noch.
Okay, Dankeschön.